ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Wir haben hier unsere Nüsse und ich würde das mal so eine Art blasses Beige-Braun nennen, also ein blasses Braun, irgendwo zwischen Beige und Braun changierend und von der Größe zwischen einer Walnuss und einer Haselnuss und hat wie so Furchen, also so eine Art Ader. Und wenn man diese Nuss eben reibt, das können wir gerne hier mal am Tisch machen, dann bekommt sie ein ganz schönes Muster, also dann im Inneren. Also das ist ganz hübsch, so beige mit so dunkelbraunen Linien.
Simon Mendel steht am Tresen seines Gewürzladens. Kaum sind die ersten Späne der Muskatnuss gefallen, erfüllt ein starker Duft den Raum. Warmwürzig, ein bisschen nussig, mit einer leichten Süße.
Man kann da Anisnoten finden. Und wenn man diese Frische jetzt stützen will, dann kombiniert man das beispielsweise mit Anis. Und dieses süßlich, warme, da kann man Zimt und Nelke hinzugeben. Also es ist, was die Möglichkeiten angeht, schon ein sehr mannigfaltiges Gewürz.
Simon Mendel ist Gewürzmüller und betreibt mehrere Fachgeschäfte für Gewürze. 2 Euro kostet eine Nuss bei ihm. Heute. Für Europäer im Mittelalter und der frühen Neuzeit wäre das ein unvorstellbar niedriger Preis gewesen. Muskatnüsse gehörten einst zu den teuersten Gewürzen der Welt. Das Gold Ostindiens nannte man sie. Zeitweise konnte man sich für eine Handvoll Muskatnüsse angeblich ein Haus in London oder ein ganzes Schiff kaufen. Spätestens seit dem 12. Jahrhundert war die Muskatnuss in Europa bekannt. Doch bis Anfang des 16. Jahrhunderts hat kein Europäer jemals einen Muskatnussbaum gesehen. Der Grund? Alle gehandelten Muskatnüsse kamen damals ausschließlich von einigen winzigen Inseln im Pazifik, den Banda-Inseln, ein kleiner Archipel von etwa 10 Inseln innerhalb der Molukken im heutigen Indonesien.
Der Muskatnussbaum braucht eben ganz bestimmte klimatische Bedingungen. Deswegen kann er nicht überall gedeihen, aber in der Klimazone, in der zwischen 26 und 28 Grad herrscht, eine bestimmte Anzahl an Regentagen, 164 sind das, glaube ich, pro Jahr, dann gedeiht er auch.
Thomas Schindler ist Experte für Luxuswaren und Genussmittel am Bayerischen Nationalmuseum in München. Vor Ankunft der Europäer auf den Banda-Inseln handelten die Einheimischen bereits seit Jahrhunderten mit der Muskatnuss, erzählt er. Sie tauschten sie über malaiische, arabische und chinesische Zwischenhändler gegen Reis, Textilien und Palmsago. Die Händler brachten die Muskatnuss dann über die Gewürzrouten nach Westen, über Java und Malakka bis nach Indien und in den Nahen Osten und weiter nach Konstantinopel und Venedig, der zentrale Umschlagplatz für Gewürze in Europa.
Man geht davon aus, dass es zwischen 12 und 20 einzelne Hände waren, also Händler waren, die dann jeweils ihre Marge im Zwischenhandel abgegriffen haben. Über diese weiten Strecken vom Herkunfts-Ursprungsland oder der Ursprungsinsel in dem Fall vielmehr. Und das musste man natürlich mitbezahlen, diesen Zwischenhandel.
Die Muskatnuss peppte nicht nur fades Essen auf, sie galt wie viele andere Gewürze auch als Heilmittel.
Man wusste gar nicht, wie Infektion funktioniert. Aber üble Gerüche hat man als Auslöser von Krankheiten bewertet. Und wenn man sich mit wohlriechenden, aromatischen Substanzen umgab, dann sollten die Wohlgerüche dafür sorgen, dass die schlechten Gerüche gar nicht erst an einen rankommen und einen krank machen.
Letztlich ist die Muskatnuss sogar nach ihrem Geruch benannt. Das lateinische Nux muscata heißt so viel wie nach Moschus duftende Nuss. Allerdings ist der Name irreführend. Die Muskatnuss ist botanisch gesehen gar keine Nuss, sondern ein Samenkern. Der Muskatnussbaum hat dunkelgrüne, länglich-ovale Blätter, Lorbeer nicht unähnlich. Die Früchte erinnern an Aprikosen oder gelbe Pflaumen. In der Mitte sitzt der Kern, die eigentliche Muskatnuss. Mit den getrockneten Muskatnüssen scheint dieser Kern nichts gemein zu haben. Frisch ist er schokoladenbraun und wird von fleischigen, knallroten Adern umgeben, die ein wenig an Lavaströme erinnern. Die Muskatnuss wird in Europa zum Fetisch, zum Symbol für Reichtum und Luxus. Damit ist klar, wer sich als erster Zugang zu den Anbaugebieten verschafft und die Muskatnuss ohne Zwischenhändler nach Europa bringt, wird steinreich. Das Problem: im Westen Europas weiß niemand, wo die Banda-Inseln eigentlich genau liegen, geschweige denn, wie man dorthin kommt. So beginnt Ende des 15. Jahrhunderts unter den europäischen Weltmächten ein Wettlauf gegen die Zeit. Wer findet die Gewürzinseln zuerst? Wer kann eine eigene Handelsroute ganz ohne Zwischenhändler aufbauen und so horrende Gewinne einfahren? Topfavorit ist Portugal. Portugal hat die besten Kartografen und die meiste Erfahrung auf See. 1498 entdeckt Vasco da Gama den Seeweg nach Indien, eine erste wichtige Zwischenstation Richtung Gewürzinseln. 1511 tastet sich sein Landsmann Alfonso de Albuquerque weiter voran. Er erreicht Malakka im heutigen Malaysien und errichtet dort einen wichtigen Handelsstützpunkt. Von dort aus erreicht Antonio de Abreu als erster Europäer die sagenumwobenen Banda-Inseln. Jedenfalls ist er der Erste, dessen Name in schriftlichen Quellen erwähnt wird. Die Portugiesen haben das Rennen also tatsächlich gemacht. Vorerst. Kurze Zeit später segeln die Spanier los. Ferdinand Magellan, unterwegs im Auftrag Spaniens, folgt dem Duft der Gewürze westwärts über den Atlantik. Doch er unterschätzt die Entfernung. Die Fahrt wird zur Höllenfahrt, voller Hunger, Durst und Verzweiflung. Völlig erschöpft erreicht die Crew die Philippinen. Doch Magellan verstrickt sich in Kämpfe mit den Einheimischen und wird getötet. Zumindest ein Teil der Mannschaft findet immerhin die nördlichen Molukken und kauft dort Gewürznelken ein. Die Banda-Inseln erreicht Magellans Expedition nicht. Heimwärts geht es immer weiter westwärts. 1522 kehrt ein einziges von ursprünglich 5 Schiffen mit 18 von 240 Seeleuten nach Spanien zurück. Es ist die erste Weltumsegelung der Geschichte. In den folgenden Jahren versuchen die Spanier immer wieder, die Westroute zu etablieren und schicken weitere 4 Expeditionen los. Einzelne Schiffe erreichen die Molukken, mal auch die Banda-Inseln. Doch die vor Ort bereits etablierten Portugiesen bekämpfen die Spanier mit Waffengewalt. 1529 geben die Spanier auf. In Europa wächst das Ansehen der Muskatnuss derweil weiter und weiter. Sie gilt auch als Potenzmittel.
Beispielsweise ein Mann, der unter Erektionsstörungen litt, musste die Muskatnuss essen und runterschlucken im Ganzen. Das durfte also keine zu große Muskatnuss sein. Er musste sie wieder ausscheiden und die ausgeschiedene Frucht gereinigt, im eigenen Urin gekocht und dieses Gebräu dann getrunken, sollte sozusagen die sexuellen Probleme gelöst haben.
Thomas Schindler zeigt ein Amulett aus dem Depot des Bayerischen Nationalmuseums. Eine kleine Muskatnuss, eingefasst in einen fein gedrehten Rahmen aus Silberdraht. An einem Seidenband wurde sie wie ein Kettenanhänger um den Hals getragen.
Frauen, die Schwierigkeiten hatten, schwanger zu werden, hat man das Tragen solcher Amulette empfohlen, dahingehend, dass sozusagen dadurch die innere Frucht besser wachsen könne.
Viel Aufmerksamkeit floss auch ins Zubehör, die Muskatnuss reiben. Thomas Schindler zeigt ein Exemplar, das entfernt an einen Biber erinnert.
Wie ein Tier mit einem großen Maul. Und wenn man das einmal öffnet, dann sieht man, warum das ein Maul sein soll. Und zwar die eigentliche Reibe, mit der man die Muskatnuss zerkleinert, produziert ja Krümel. Und diese Krümel rutschen in den Mundraum dieses Tiers. Und wenn man dann den Mundraum aufmacht oder die Klappe öffnet, dann sieht das so aus, als speit oder gibt das Tier diese Muskatnusskrümel von sich. Also die Gäste sollten den Reichtum, aber auch den Witz, den Esprit des Gastgebers oder der Gastgeberin auch am Tafelgerät so ein Stück weit ablesen können.
Doch der Wettlauf um den Direktvertrieb der Muskatnuss ist noch nicht entschieden. Die Engländer stechen in See. 1577 segelt Sir Francis Drake von Plymouth aus Richtung Westen. 2 Jahre später erreicht er die Molukkeninsel Ternate und schließt mit dem dortigen Sultan einen Handelsvertrag über Gewürznelken ab. Zu den Banda-Inseln schafft er es nicht. Die Expeditionen bleiben in der frühen Neuzeit gefährliche Reisen ins Ungewisse. Eine Fahrt dauert mindestens 8 Monate, oft auch deutlich länger. Trotz Zwischenstopps werden Proviant und Frischwasser immer wieder knapp. Flauten oder Stürme können den Tod bedeuten. Aus Mangel an frischen Speisen leiden die Seemänner unter Skorbut und verlieren ihre Zähne. Außerdem können die Schiffe jederzeit angegriffen werden, von Piraten oder von Schiffen anderer Mächte. Handelsschiffe waren immer auch Kriegsschiffe, ausgestattet mit Kanonen, Handfeuerwaffen, Munition und Soldaten. Schiffskaperungen, Blockaden, Spionage und Vertragsverletzungen gab es oft. Dazu brauchte man nicht offiziell im Krieg zu sein. Jeder Konkurrent war ein Feind. Doch 1603 gelingt es den Engländern, sich in einem Vertrag mit den Einheimischen die Inseln Run und Ai zu sichern, die westlichsten der Banda-Inseln. Genau zum richtigen Zeitpunkt, denn die Preise für Muskatnuss gehen in Europa durch die Decke. Ärzte hatten wenige Jahre zuvor beim großen Pestausbruch 1592 in England verkündet, Muskatnüsse, verpresst zu Öl und eingeatmet über kleine Schwämmchen, wären die einzige wirksame Medizin gegen den schwarzen Tod. Noch mehr Profit ist möglich. Das ruft nun auch die vierte europäische Macht auf den Plan, die Niederländer. Sie gehen die Sache mit der Muskatnuss anders an. Was mit einer genialen unternehmerischen Idee beginnt, endet als eines der blutigsten Kapitel europäischer Kolonialgeschichte. Anders als die anderen europäischen Mächte handeln die Niederländer nicht im Auftrag eines Königshauses. Sie gründen stattdessen ein Unternehmen. Die Vereinigte Ostindien-Kompanie, kurz VOC. Eines der mächtigsten und größten Unternehmen der Weltgeschichte.
Ich würde fast sagen, so mächtig wie heute Apple, Amazon und Google zusammen, wenn man es auf die damaligen Verhältnisse überträgt.
In seinem Sachbuch »Die Jagd nach der Muskatnuss« zeichnet der Schriftsteller und Philosoph Christian Schüle den Aufstieg und Fall der VOC und die Anfänge des Kapitalismus nach.
Wie finanziert man eine große Unternehmung wie dieses Unternehmen, wenn man kein Geld hat? Man kommt auf die wirklich genialische Idee, das Geld von den Bürgerinnen und Bürgern zu nehmen, indem man sagt, ihr könnt euch einkaufen in diese Unternehmung. Ihr gebt uns, wie viel Geld auch immer ihr wollt, freiwillig, 50 Gulden, 5000 Gulden, 5 Millionen Gulden, was auch immer.
Kurz gesagt, die Niederländer erfinden die Aktie. Nun kann sich jeder am Handel mit der Muskatnuss beteiligen. Die Nachfrage ist enorm. Alle wollen mitverdienen. Das Stammkapital ist entsprechend hoch.
Wenn man das heute umrechnen würde, kämen wir in Milliarden-Dollar-Bereiche hinein. Und dann konnte man die Schiffe ausstatten, dann konnte man das Personal bezahlen davon und dann konnte man die Transportkosten übernehmen. Und dann fuhren die los, und zwar massenhaft, und haben Sachen mit rübergenommen, die sie dann erst verhandelt haben, auch auf dem Weg verhandelt haben, und haben dann die Muskatnuss und die Gewürznelke säckeweise wieder zurückgebracht und haben das dann in Europa über Warenbörsen und so weiter, haben sie das verkauft und wurden immer reicher und reicher.
1603, gerade als die Engländer mit den Inseln Run und Ai ihren Vertrag schließen, sticht die erste Flotte der niederländischen VOC in See. Obwohl es sich um ein privates Unternehmen handelt, sind die Schiffe mit staatlichen Privilegien ausgestattet. Dazu gehört das Recht, eigene Soldaten zu unterhalten und unterwegs feindliche Schiffe anzugreifen. Und Feinde gibt es auch für die Niederländer genug auf den Weltmeeren. Die Niederlande befinden sich zu jener Zeit im Krieg gegen die spanischen Habsburger, die seit 1556 die südlichen Provinzen, also Flandern, das heutige Belgien und Luxemburg, besetzt halten. Da Philipp II. Seit 1580 zugleich König von Portugal ist, gelten auch die Portugiesen als Kriegsgegner.
Und aus diesem Gedanken heraus, die Spanier, aber auch die Portugiesen nicht im eigenen Lande zu besiegen, weil es nicht möglich gewesen wäre durch die kleinen Provinzen der Niederlande, sondern diese geniale Idee zu haben, wir machen das wirtschaftlich. Wir führen einen Wirtschaftskrieg gegen Spanien, und zwar auch nicht in Europa, sondern wir verlagern das Ganze in den Osten, nämlich nach Ostindien, wo die Spanier und die Portugiesen selbst Handelsmonopole hatten. Und die da anzugreifen, das ist natürlich schon ein genialer Gedanke.
Auch die Engländer bekommen die Entschlossenheit der Niederländer zu spüren. Mit ihrem Stützpunkt auf der Banda-Insel Run sind sie am nächsten an den Muskatnüssen dran. Grund genug für die Niederländer, sie immer wieder anzugreifen. Mit Erfolg. 1620 müssen die Engländer ihren Stützpunkt auf Run aufgeben, beanspruchen die Insel aber weiter für sich. 1667 kommt es schließlich zum Tauschgeschäft. Die Engländer geben Run endgültig auf und bekommen dafür von den Niederländern eine andere Insel auf einem anderen Kontinent, Neu-Amsterdam. Das heutige Manhattan. In einem Punkt unterscheidet sich das Verhalten der Niederländer auf der Jagd nach der Muskatnuss eklatant von den anderen europäischen Mächten. Während sich Portugiesen, Spanier und Engländer damit begnügt hatten, den Einwohnern die Muskatnüsse einfach abzukaufen und dann ohne weitere Zwischenhändler nach Europa zu bringen, sind die Niederländer besessen davon, sich das alleinige Monopol auf die Muskatnuss zu sichern. Sie wollen, dass die Bandanesen nur noch an sie verkaufen. Doch die sind nicht bereit, ihre tradierten Handelsbeziehungen aufzugeben. Noch dazu zahlen die Europäer schlecht. Unter Druck unterschreiben die Einheimischen auf den Inseln hier und da doch einen Vertrag. Aber sie halten sich nicht daran.
Man muss aber auch sagen, dass die Orang-Kaya, also diese Führer der Stämme auf den Banda-Inseln, extrem geschickt waren. Die wussten ganz genau, wie sie die Niederländer gegen die Spanier, gegen die Portugiesen und später die Engländer ausspielten. Und dieses europäische Prinzip, Pacta sunt servanda, Verträge muss man einhalten. Also dieses Vertragsprinzip, was wir in Europa ja immer ganz stark haben, das haben die nie gemacht, weil sie natürlich eine ganz andere kulturelle Traditionslinie haben.
Manchmal wehren sie sich auch mit Gewalt gegen die Europäer. 1609 töten Einwohner der Hauptinsel Banda Neira eine Delegation von 46 Niederländern. Einer, der damals zwar nicht getötet wird, aber ebenfalls gerade auf der Insel weilt, ist der Unterkaufmann Jan Pieterszoon Koen. Jahre später wird er Generalgouverneur und damit der wichtigste Mann der VOC in Südostasien. Er lässt die florierende Handelsstadt Jayakarta an der Nordküste von Java niederbrennen. Die Engländer hatten dort einen wichtigen Handelsstützpunkt. Auf den Trümmern errichtet er die neue niederländische Kolonialstadt Batavia, die zum Handelszentrum der Niederländer in Asien wird. In einem Brief teilt er den Direktoren der VOC in Amsterdam außerdem mit, dass es seiner Meinung nach am besten wäre, ausnahmslos alle Bandanesen aus dem Land zu vertreiben und kündigt an, ihre Behausungen überall niederzubrennen. Und er tut es. 1621 richten die Niederländer auf Banda Neira ein Massaker an. Sie töten einen Großteil der Einwohner. Andere werden deportiert und versklavt. Ihre Dörfer werden angezündet. Einige wenige von ihnen können in die Berge fliehen, werden dort aber ausgehungert. 44 führende Persönlichkeiten werden gefangen genommen und wegen Vertragsbruchs und angeblicher Verabredung zur Verschwörung auf grausamste Weise hingerichtet. Durch japanische Söldner geköpft und gevierteilt, ihre Köpfe auf Bambuspfähle gesteckt. Von schätzungsweise 13.000 bis 15.000 Bewohnern überleben nur wenige. Historiker sprechen heute von Genozid. Nach dem Pogrom übernehmen die Niederländer die Muskatnussplantagen auf der Insel. Als Arbeitskräfte dienen Sklaven, Strafgefangene und Vertragsarbeiter aus anderen Teilen Asiens.
Wie entsteht eigentlich Kolonialismus? Er ist kurz gesagt so entstanden, dass die Niederländer über diese Person Jan Pieterszoon Koen verstanden haben, dass sie im Grunde genommen die Banda-Inseln nur beherrschen können und einnehmen können, wenn sie dort eine Kolonie, eine Siedlung von Niederländern aufbauen. Also das heißt mit niederländischen Menschen, mit niederländischen Werten. Und das Erste, was sie meistens gemacht haben, wenn sie irgendwo hingekommen sind, sie haben eine christliche Kirche hingebaut.
Amsterdam steigt zum Weltfinanzzentrum auf. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts ist es die reichste Stadt Europas. Doch durch den nun gut funktionierenden Handel sind Muskatnuss und Gewürznelke in Europa keine raren Produkte mehr. Die Folge? Ihr Preis fällt. Obendrein interessieren sich plötzlich alle viel mehr für Tee. Die VOC versucht gegenzusteuern. Sie verfügt, dass Muskatnussbäume fortan nur noch auf den eigenen Plantagen auf den Banda-Inseln angepflanzt werden dürfen. Sämtliche Bäume außerhalb sollen ausgemerzt werden. Auch die, die wild wachsen.
Man musste diese Bäume ausreißen, um möglichst wenig kontrolliert aufzüchten zu können, um sie dann umso teurer verkaufen zu können. Also dieses kapitalistische Prinzip der Preissteigerung und der Gewinnmaximierung durch Verknappung des Angebots.
Doch die Kahlschlag-Idee ist schwer umzusetzen. Die Muskatnussbäume wachsen auf allen möglichen Inseln der Molukken. Ein wahnwitziges Ziel. Mehr als 100 Jahre lang dauert der Vernichtungsfeldzug gegen die Bäume außerhalb der vorgesehenen Zonen. Hunderte Soldaten kämpfen im dichten Urwald gegen die Natur. Das Klima ist ihnen fremd, es gibt keine Wege, sie versinken im Morast, verletzen sich an den Dornen, nicht wenige sterben. Die Molukken sind Malariagebiet. Christian Schüle veröffentlicht in seinem Buch »Die Jagd nach der Muskatnuss« Teile des Reiseberichts eines Deutschen, der nach dem Dreißigjährigen Krieg bei der VOC angeheuert hatte, um Geld zu verdienen und Abenteuer zu erleben. Doch nun soll er, am Ende einer lebensgefährlichen Reise in die paradiesische Heimat der Gewürze, durch den Dschungel robben und die sagenumwobenen Bäume vernichten.
Und da also diese Bäume auszureißen, zu zerstören und zu verbrennen, das hat ihm das Herz gebrochen eigentlich als gläubigen Christen. Und er ist dann auch entsprechend, wie viele andere auch, vollkommen desillusioniert wieder zurückgekommen.
Doch die VOC kann sich mit diesen Methoden halten. Fast 200 Jahre lang ist sie das mächtigste und größte Unternehmen der Welt. Dann ist schlagartig Schluss. 1798 ist die VOC zahlungsunfähig. Durch einen unternehmerischen Fehler.
Der große Fehler war, dass man dieses Stammkapital durch die Aktien nie erhöht hat. Das ist immer gleich geblieben. Aber die Dividenden wurden immer größer, weil die Investoren, die das Geld eingelagert haben, immer gieriger wurden.
Mit der Exklusivität der Muskatnuss war es da ohnehin vorbei.
Der finale Todesstoß, um es mal so zu sagen, der ganzen Unternehmung Vereinigte Ostindische Kompanie, war ein skurriler Botaniker namens Pierre Poivre. Er war einfach so ein cleverer Sauhund, würde der Bayer heute sagen, dass er Teile dieser Muskatnussbäume mitgenommen hat. Das ist ein Diebstahl gewesen, wenn man so will, ein unbemerkter Diebstahl. Aber er konnte dann das Monopol der Holländer brechen.
Dem Franzosen war es 1770 gelungen, hunderte Muskatnussbaumsetzlinge und keimende Früchte von den Banda-Inseln zu schmuggeln und auf Mauritius, Réunion und später auch auf den Seychellen im Indischen Ozean zu kultivieren. Julie Metzdorf war das mit einer Kulturgeschichte der Muskatnuss. Die Muskatnuss galt als Heilmittel und nach wie vor wird vielen Gewürzen gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Beispielsweise der Chili. Doch wie wirkt Chili im Körper? Und wie geht überhaupt richtiges Essen, wissenschaftlich fundiert? Antworten auf diese Fragen findet ihr in weiteren Folgen von Radio Wissen und bei IQ Wissenschaft und Forschung. Die Links dazu in den Shownotes.